Bruder aller Bilder. Das ist der Titel des jüngsten Romans von Georg Klein. Könnte aber, so denke ich, unwillkürlich auch eine Art Beiname für diesen einzigartigen Schriftsteller sein, der zahlreiche Romane und Erzählungen publiziert hat, die sich mindestens in einem ähnlich sind, in ihrem Bildreichtum. Im Großen, in den Erzähltableaus der grünlich oder matt eingefärbten Städte aus Libidissi oder Barbarossa, den Zukunftsszenarien auf dem Mars oder bis ins Kleinste, seien es das Weichglas oder der Nährflur in der Bürowelt von Miyako oder die vielgestaltige und kleinteilige Welt aus Roman unserer Kindheit. Immer wieder scheint es, als stünden diesem Autor alle Bilder zur Verfügung. In Miyako, dem vorletzten Roman von Georg Klein, heißt es einmal: Ab und an ist die Wucht des Fremden so groß, dass es den Panzer des Nicht-Verstehen-Mögens wie ein Geschoss durchschlägt und das Begreifen erzwingt. Dieser Wucht haben wir im Gespräch für die Ränder Theorien der Literatur 2 versucht zu folgen. In die Erinnerung, die sich im Körper sättigt und wie man das in Literatur verbaut, über den Überschuss letzter Lockerungen, über Autotelefone und Sportreporter und über den Humor von Trauminstanzen. Also wenn ich mich recht entsinne bei der Lektüre, und das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, weil mir da bestimmt einiges durch die Lappen gegangen ist, hast du im Laufe deines umfangreichen Werkes, Georg, nur so zweimal oder zweieinhalbmal explizit über Augsburg geschrieben, der Stadt, aus der du kommst. Roman unserer Kindheit. Jetzt in dem neuen Buch Bruder aller Bilder, und dann gibt es noch einen Text, den du mal fürs Feuilleton geschrieben hast, in dem du über einen Lehrer aus deiner Grundschulzeit, deiner Volksschulzeit geschrieben hast, wo ein Ort auch schon vorkommt, der jetzt in dem neuen Roman Bruder aller Bilder auch eine wichtige Rolle spielt. Ist mir da noch einiges durch die Lappen gegangen, dass Augsburg mehr oder minder verkleidet auch in anderen Büchern eine Rolle spielt?
Ja, es spielt schon eine Rolle. Es spielt zum Beispiel in Libidissi eine Rolle. Da gibt es eine Szene in der Geheimdienstzentrale in Deutschland. Und da geht es um einen Stadtplan. Und da war das auch so ein Moment, wo ich Augsburg ganz intensiv vor Augen hatte. Augsburg ist für mich halt die erste Stadterfahrung. Ich bin ja nicht in Augsburg aufgewachsen, sondern am Rand von Augsburg in einem Neubauviertel der 50er Jahre. Also als wir dort eingezogen sind, in diese Blöcke, hat mein Vater noch zwei Blöcke weiter als Maurer gearbeitet. Also wir sind praktisch in einen baufeuchten Block eingezogen. Und diese Blöcke standen auf der grünen Wiese. Und wenn ich also raus bin zu Hause, war ich sofort im Grünen. Und auch der Wald war für uns sehr schnell erreichbar. Und die andere Richtung war eben in die Stadt. Also wir fuhren dann zum Einkaufen oder wenn es irgendwas Spezielles zu besorgen gab, rein nach Augsburg, rein. Mit dem Bus waren das zwar nur 25 Minuten, aber das hat mich doch deutlich getrennt von dem, was Stadt ist. Und ich vermute mal, was Stadt an Komprimierung und Unübersichtlichkeit bedeutet, das hat mir wirklich diese gar nicht so wahnsinnig große Stadt Augsburg aber dennoch vermitteln können. Ich glaube, es hat auch relativ lang gedauert, bis ich eine Vorstellung von, eine kartografische Vorstellung von Augsburg bekommen habe. Also wir wohnten eben am Westrand und meine Großmutter wohnte am Ostrand. Und wir mussten praktisch die Stadt von Westen nach Osten mit den Rädern durchqueren, um zu meiner Oma zu kommen. Und diese Fahrten, die ich dann ja auch mit meinem ganz kleinen Fahrrad gemacht habe, meine Mutter hatte meinen Bruder im Körbchen am Fahrrad, sind für mich auch signifikante Wegstrecken. Also Wegstrecken, in denen meine Wahrnehmung um sowas wie Übersicht ringt. Und ich merke das auch stark in meinen Träumen. Also in meinen Träumen ist diese räumliche Verunsicherung oder auch dieses langsame Erringen der Übersicht spielt eine große Rolle und ist in meinen Träumen in ein ganz eigenartiges Licht getaucht. Also in einerseits in ein Licht der Furcht oder der Angst, andererseits aber auch in so ein Licht des Triumphes, weil man oder weil ich als kleiner Steppke anfange durchzublicken. Also ich begreife langsam, wie diese räumlichen Zusammenhänge sich aneinander fügen und wie man diese Strecke bewältigen kann. Einer meiner ersten ernstzunehmenden, oder wo ich mich zumindest als Schreiber sehr ernst genommen habe, einer meiner ersten ernstzunehmenden Prosa-Versuche, ist eine Erzählung, wo ich diese Wegstrecke quer von West nach Ost durch Augsburg auf LSD, auf einem LSD-Trip bewältige.
Das sind ja oft so, also wenn man in die Kindheit zurückgeht, wie so Tunnelerfahrungen, also diese Wege zu kennen. Mhm. Also ich kann mich noch gut entsinnen, dass meine Mutter mal völlig aufgelöst war, ich bin in Hildesheim geboren und aufgewachsen, mich im Kaufhaus, in dem einzigen großen Kaufhaus, was es in Hildesheim gab und gibt, irgendwie verloren hatte. Und ich, nachdem ich sie nicht mehr gesehen habe, dann einfach schnurstracks nach Hause gelaufen bin, aber quer durch die Stadt. Ich wusste den Weg. Ich bin noch nicht zur Schule gegangen und habe mich dann zu Hause eben vor die Tür gesetzt und gewartet. Den Weg kannte ich. Wenn ich irgendwo anders langgelaufen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich sogar verlaufen. Aber genau diesen Weg, wie durch einen Tunnel, den habe ich eingebrannt. Den kann ich auch heute noch träumen.
Mhm. Ja, auch das mit den Kaufhäusern, was du sagst, das passt auch sehr gut in mein Erinnern rein. Denn die Stadtmitte war der Ort, wo die großen Kaufhäuser waren. Und die beiden, die es gab, das Zentral und das Merkur, waren auch natürlich magische Orte. Also Orte, wo sich die Dingwelt auf eine besondere Art und Weise, auf eine faszinierende Art und Weise komprimiert hat. Und dort verloren zu gehen, rührt mich auch richtig an. Auch das ist als eine Angstvorstellung. Ist mir das ganz nah.
Ja, wobei, gut, also ich hatte diese Angst gar nicht, weil ich mir ja sicher war. Ich weiß, wo ich bin und ich weiß, wie ich wieder nach Hause komme.
Das ist nicht wenig. Also ist schon eigentlich ein Triumph der Bemächtigung.
Diese merkwürdige Mischung aus Orientierungslosigkeit und gleichzeitig auch so traumwandlerischer Sicherheit, die ist ja eigentlich auch bei Mogo, der Protagonistin oder einer der Protagonistinnen deines Romans, ja eigentlich auch mal wieder zu spüren. Es werden ja auch ständig Wege kreuz und quer durch die Stadt, am Rande der Stadt zurückgelegt. Ist das sowas Ähnliches?
Ja, ist schon sowas Ähnliches, auf jeden Fall. Und es ist ja, wie soll man sagen, ein ambivalenter Begriff von Heimat. Dieses sich auskennen, das aber seine eigene Geschichte hat. Auch seine eigene Geschichte der Verunsicherung und des Neuansetzens. Ich meine, also im Roman spielen die beiden Sportstätten der Stadt eine wichtige Rolle. Und die sind für mich also in meiner Kindheit ganz, ganz tief verwurzelt. Also das Rosenau-Stadion, das in den 50er Jahren erbaute, aus Kriegsschutt angehäufte Rosenau-Stadion, ist für mich auch vielleicht eine der ersten Architekturerfahrungen meines Lebens. Vergleichbar vielleicht höchstens noch dem Gaswerk, das es da auch gab. Es hat etwas Monumentales, etwas, was über einen hinausgreift. Aber ja, es ist auch eine ästhetische Erfahrung. Es ist eine Erfahrung von Schönheit. Also ich empfinde heute noch das inzwischen längst stillgelegte Rosenau-Stadion, empfinde ich als schön. Als eine Form, die einen irgendwie aufnimmt, die einen birgt, obwohl man sie nie ganz kontrollieren kann. Beim Rosenau-Stadion ist es auch so, dass ich als junger Sportler, als junger Leichtathlet, mein allererstes Rennen über 100 Meter habe ich auf der neuen Tartanbahn des Rosenau-Stadions gelaufen. Und also dieser Grund, ja, dieser besondere Boden, und die Schuhe, die ich dann dazu auch neu bekommen hatte, mit den kurzen Spikes für Tartan, das ist eine Erfahrung, wo ja das Gelände direkt in den Körper auch übergeht oder einen ganz engen Bezug zum Körper hat.
Gab es da schon ein Bewusstsein für den Trümmergrund, aus dem dieses Stadion erbaut worden ist?
Ja, eigentlich schon. Also mein für mich wichtiger oder wichtigster Lehrer meiner Grundschulzeit, der hat ein Heimatkundebuch geschrieben, das heißt Mein Augsburg, das besitze ich immer noch. In diesem Heimatkundebuch wird die Geschichte der Erbauung des Rosenau-Stadions aus Kriegsschutt erzählt, ganz hervorragend erzählt. Also der Hans Plätz war wirklich auch ein sprachbegabter Autor. Und der Sound, wie er dieses, den er anschlägt in seinem Heimatkundebuch, den habe ich immer noch im Ohr. Und ich habe ihn in gewisser Weise dann im Roman nacherzählt. Also ich habe auch diesen Klang, diesen emphatischen Klang, habe ich dann versucht nachzuerzählen. Ich habe aber nicht mehr reingeguckt dafür. Also ich habe mich dann wirklich auf meine lesende Erinnerung verlassen. Ich bin jetzt nicht ans Bücherregal gegangen, habe das Buch gesucht, sondern habe das dann aus der Szene raus, also aus der Szene des Romans raus, versucht zu entwickeln.
Ja, das ist ja auch, also so wie du es eben auch beschrieben hast mit dem Laufen, also von Mogo wird das ja auch erzählt, dass sie als Jugendliche in diesem Stadion gelaufen ist, auch barfuß vor allen Dingen gelaufen ist. Es ist ja ein bisschen so, als würden diese Schritte auf dieser Bahn so einen Resonanzboden berühren und damit überhaupt auch erst Geschichten erwecken.
Ja, es ist auch eine andere Form der Zeitwahrnehmung. Also für mich war die Zeit, wo ich Leichtathletik gemacht habe und die alle gängigen Strecken gelaufen bin, war auch die Laufzeit ist eine andere Zeit. Also ein 1000-Meter-Rennen, das vielleicht 2 Minuten 50 Sekunden gedauert hat, das war nicht bloß 2 Minuten 50 Sekunden. Das war wirklich, man war in einer anderen Zeit. Also zusammen mit den anderen Läufern war man wie in so einer Zeitkapsel geborgen. Und ich träume manchmal noch davon. Also manchmal, ich bin ja inzwischen alt, was sich auch auf die Wahrnehmung der eigenen Bewegung auswirkt. Das kommt total selten vor, dass ich irgendwie ein kurzes Stück rennen muss. Da muss irgendwas Besonderes sein. Aber im Traum renne ich noch so, wie ich als Kind und als Jugendlicher gerannt bin. Mit diesem ganz besonderen Körperempfinden. Auch das auch was Triumphales hat, dass man so schnell sein kann. Ich weiß noch, oder was mich in Träumen auch immer dann angerührt hat und mit zunehmendem Alter auch ein bisschen bestürzt hat, dass ich im Traum renne ich noch mit langen Haaren. Ich hatte als Jugendlicher mit 15, 16 richtig lange Haare, also wirklich da bis an Po hinten runter. Und die haben ja auch viel bedeutet, diese Haare. Ich habe sie täglich gewaschen. Und in einem Rennen flatterten die Haare dann so. Also die hoben dann so ab hinten am Nacken. Und dieses eigenartige Gefühl, dass man mit wehendem Haar unterwegs ist, das habe ich noch in Träumen. Und erwacht erfüllt mich das ja, mit einer ganz eigenartigen Wehmut und Süße.
Mogo begegnet in dem Roman verschiedenen Gestalten, die teilweise explizit, also was zum Beispiel ihre Mutter angeht, zu Wiedergängern werden. Bei manchen beschleicht einen erst so im Laufe der Geschichte das Gefühl, dass wir es vielleicht doch auch da mit Wiedergängern zu tun haben. Ob das jetzt der Adi Schmuck ist, ein Reporter, der nie in der Redaktion anwesend ist, dem sie zugeteilt wird, oder sein Freund, der Auskenner, der nur Auskenner genannt wird. Die Gräfin, die Eigentümerin der Zeitung ist, bei der sie gerade angestellt wurde. Die Gespräche, die dazu führen, die dann teilweise auch aus dem Jenseits herauskommen, die führen ja alle in so einen Zwischenreich, den ich fast eben diesem Resonanzraum eigentlich zuordnen würde.
Ja, ich meine, ich bin eigentlich, glaube ich, ein Autor, dem das Hier und Jetzt, also dem die Szene sehr wichtig ist. Also ich möchte eigentlich schon, wenn ich schreibe, und ich hoffe, dass das beim Lesen auch passiert, ich möchte an einer bestimmten Stelle sein, an einem vorstellbaren Ort, der auch die Fantasiebildung reizt und kitzelt. Ich weiß aber auch, dass damit eine Gefahr verbunden ist. Also dass ein sehr wie soll man sagen, ein sehr ortsfester und zeitfester Realismus, hat auch was Trauriges, was Deprimierendes. Also eigentlich ruft jeder konventionelle Realismus ruft nach Erlösung. Also befreie mich auch ein Stück weit und geh über diesen harten Rand von Ort und Zeit, geh drüber raus. Ich merke es beim Schreiben an den Sätzen. Also wenn ich merke, jetzt hebt der Text ab. Ja? Und das empfinde ich als beglückendes Gefühl. Und das könnte man räumlich natürlich auch, sowas wie ein Übertritt in ein Zwischenreich, in eine besondere Sphäre verstehen. Wobei das nicht beliebig ist. Also das muss auch dann durch die Erzählung gestiftet werden, auf eine sinnfällige Weise gestiftet werden. Deswegen ärgert es mich immer ein bisschen, wenn dann die Kritik dann so den Ton des Anything Goes anschlägt und so, ja, dann lässt er wieder die Zügel schießen und dann weiß man gar nicht mehr, was los ist. Das stimmt, finde ich nicht, wage ich jedenfalls zu behaupten. Und ich glaube auch, dass diese Auflösung der Festigkeit ja ein besonderes Glück bedeutet. Und das ist keine Beliebigkeit. Und wer es ganz genau wissen will, der muss dann halt vielleicht nochmal lesen oder ein bisschen langsamer lesen und schauen, was die Sätze mit ihm und seiner Fantasie dann anstellen.
Das ist eigentlich das Prinzip des rekursiven Erzählens, also dass sich eben immer erst im Laufe der Geschichte etwas herstellt, das Ursache- und Wirkungsverhältnis eben auf eine andere Art und Weise gewusst wird, als es vielleicht konventionell erwartet würde.
Ja, aber Leser bringen halt Erwartungen mit. Hm. Und ich will jetzt nicht auf die Kritik schimpfen, aber der Kritiker, ich meine, der muss ja mit seinem eigenen Text zu Potte kommen. Und das setzt ihn natürlich auch unter Druck. Manchmal merke ich also an den Kritiken, wo der Druck am höchsten ist, ja, wo jetzt schnell irgendwie der Reim auf was gemacht werden muss und wo man nicht die Zügel ein Stück weit locker lassen darf und sich vom Text mitreißen oder mittreiben lassen darf. Aber ich will nicht auf die Kritik schimpfen. Das waren auch sehr schöne Kritiken, gerade zu dem Roman, wo ich das Gefühl hatte, da haben die Betreffenden schon eine Menge auch gespürt beim Lesen, auch wenn sie vielleicht nicht den letzten Reim fanden, auf den sich der Text dann irgendwie bringen lässt.
Hattest du denn bei Buddha aller Bilder ein Bild, eine Konstellation vor Augen, die sozusagen als am Anfang wie so ein Leitbild dastand, der du dann zugearbeitet hast? Oder kannst du was zu der Entstehung des Buches erzählen?
Das Buch ist nicht zuletzt auch eine Hommage an meinen jüngeren, leider schon verstorbenen Bruder, von dem ich viel übernommen habe in die Gestalt des Auskenners. Und der Ort, wo der Auskenner lebt, diese merkwürdige Fabrikhalle mit ihren merkwürdigen Segmenten und Unterteilungen, das war so der Punkt, an den der Text immer wieder zurückgekehrt ist und wo ich viel Energie draus gezogen habe. Den Ort gibt es in Wirklichkeit, es gibt diese Fabrikhalle wirklich, in der hat wirklich mein Bruder gelebt und die hat er umgebaut, sich selber zurechtgeschustert. An diesen Ort zurückzukehren mit der Handlung, mit den Figuren, das hat was Tragendes, was Stützendes gehabt. Und auf einmal auch emotional was Festes. Aber auch da ist dann auch der Ort der Befreiung. Also da dort, wo der Auskenner lebt und seine merkwürdigen Installationen hat, dort ist auch der Ort der Freiheit.
Ja, Mogo reflektiert ja immer wieder auch mal diese Unwahrscheinlichkeiten, denen sie begegnet. Ob es die Möglichkeit ist, zu telefonieren oder eben nicht, was auf diesem Gelände da stattfindet oder eben nicht stattfinden kann. Besonders aussagekräftig fand ich eigentlich diese Passage, wo Mogo mit der Gräfin über dieses Gelände wandert und sie sich auch unterwegs verlieren in dem Dickicht. Es war so ein bisschen wie fast eine shakespearische Szene, eigentlich wie aus dem Sommernachtstraum oder dergleichen. Also es fehlt denn jetzt eigentlich nur noch die Verwandlungen, die stattfinden, die ja vielleicht dann eher so stimmlich stattfinden, weil Mogo ständig eben auch mit der Stimme ihrer Mutter konfrontiert ist, die erzählt, die aus dem Jenseits heraus ihr ganz viel erzählt, ganz unwahrscheinlicherweise ganz viel erzählt.
Ja, die Mutter ist ja auch da. Und in welcher Weise sie dann auf diesem Gelände auch da ist, das klärt sich, finde ich, eigentlich schon gegen Ende. Ich denke, ja, mit ein bisschen Close Reading, mit ein bisschen verlangsamtem Tempo ist da auch für die Leserin oder den Leser was rauszuholen. Also an besonderer Leseerfahrung oder Imaginationserfahrung. Darauf vertraue ich natürlich. Also ich vertraue eigentlich immer auf starke Leser. Also auf Leser, denen einfach auch gezogen von der Sprache und von den Sätzen, bei denen dann irgendwann mal der Zug abgeht. Und was mir beim Schreiben auch so passiert. Ja? Also ich liebe beim Schreiben den Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt läuft's. Und jetzt läuft's fast ein bisschen schneller, als ich schreiben kann. Also dass ich der Vorstellung eigentlich zuflüstern möchte. Jetzt aber langsamer, langsamer. Ich kann nicht so schnell tippen, wie die Bilder fluten. Ja? Und ja, das ist aber auch eine ganz besondere Lust, die ich mit dem Prosa-Schreiben verbinde.
Kannst du sagen, was für Auslöser das braucht, um diesen Fluss eben zu starten?
Ich denke, besonders wichtig ist wirklich, was auf der untersten Ebene passiert. Ja? Also, dass plötzlich die Sätze stimmen. Die stimmen ganz von allein. Obwohl ich ja auch ziemlich klare Vorstellungen habe, wo ich jetzt gerade bin und mit welchen Figuren ich da bin, trotzdem eine Bewegung reinkommt über die Mikrostruktur des Textes, die mich in gewisser Weise übermannt, die ich nicht restlos kontrollieren kann. Und in diesem Kontrollverlust ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesetzt, aber in dieser Lockerung liegt ein ganz besonderes Vergnügen. Letzte Lockerung, finde ich einen total tollen Titel.
Ist das so ein Überschuss, der das, was vielleicht so als Plotstruktur geplant ist, in Bewegung hält, nicht unbedingt irgendwie aushebelt, aber doch vorantreibt, vielleicht auch auf unbekanntes Gebiet vorantreibt, das so nicht vorgesehen war, aber dann sich eben doch aus den Sätzen heraus entwickelt?
Ja, es ist ein Überschuss. Es ist einfach viel da. Und das hat was Beglückendes, auch was Erleichterndes, dass so viel da ist, also dass man so viel erzählen könnte und sich eigentlich nur darauf verlassen muss, dass das kreative System dann schon von allein die Wahl trifft. Vielleicht muss man aufpassen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich darf es mir nicht zu leicht machen. Also manchmal bremse ich auch und suche so nach den eher dunklen Stellen, ja, wo ich setze mich hin und ich weiß ungefähr, wie es weitergeht und was jetzt so passieren könnte. Und dann merke ich aber, da ist noch eine dunkle Stelle. Das könnte auch in die Richtung weitergehen. Dann ist es schön, wenn es auch Schwierigkeiten gibt. Also ich fand zum Beispiel eine Stelle, wo ein altes Autotelefon, wie es sie ja früher gab, wie ich mich auch erinnern kann, sie noch gesehen zu haben, wie so ein altes Autotelefon praktisch wieder in den Fokus der Beschreibung rückt. Und ich fand es sehr schwierig, ein Autotelefon zu beschreiben, vor allem auch noch mit dem Gedanken, jüngere Leser, die wissen gar nicht, dass es das mal gab, ein eigenes Funknetz, das man mit seinem Autotelefon ansteuern konnte. Und aus dieser Beschreibungsschwierigkeit kommt dann auch so ein Kitzel, ja. Und im Nachhinein denke ich mir dann auf, mein Gott, das hättest du dir auch einfacher machen können. Aber Objekte oder auch Geschehen, was sich erstmal so ein bisschen sträubt, so ein bisschen wehrt gegen die Beschreibung, daran so sich ein bisschen festzubeißen und zu schauen, was geht, ja? wie kann man sowas sichtbar machen in der Fantasie, die das vielleicht nicht aus Erfahrung kennt. Da liegt auch ein besonderer Reiz des Schreibens, des Schreibens für Leser. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich in einem Text bin, eine ganz heißblütige Vorstellung von tollen Lesern. Also von Lesern, bei denen das Feuer halt irgendwie auch erwacht und so eine Vorstellungslust erwacht und die in dem Augenblick auch vergessen zu fragen, was bedeutet das jetzt eigentlich letztlich? Sondern sich erstmal dem, was geschieht, oder dem, was Anschauung wird, hingeben. Ja. Also Lesen ist für mich auch Hingabe.
Ist das auch so ein lautes Schreiben, dass du dem Sound der Sätze hinterher lauschst?
Eigentlich schon, ja. Also ich würde schon sagen, dass es ein eigenes Hören gibt. Also wenn ich morgens anfange mit dem Text, habe ich oft so schwache Momente, wo ich mir dann denke, oh, was du da gestern gemacht hast, oje, oje. Und aber dann lese ich es und im Wiederlesen stellt sich dann der Klang ein und auch der Rhythmus stellt sich dann ein. Und das passiert auch zum Glück, ich weiß es sicher, dass es auch bei Lesenden passiert, zum Beispiel aus den Reaktionen meiner Lektoren, die dann auf rhythmische oder klangliche Ungenauigkeiten empfindlich reagiert und mir dann ranschreibt, sag doch lieber so, oder ja, weil sie irgendwie spürt, dass da etwas am Schwanken und am Wanken ist und weil sie ein einfach toll entwickeltes Sprachgefühl hat, mir dann auch einen Wink geben kann und mich auf Sachen hinweisen kann, die man noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen wirksamer schreiben könnte. Und das geht dann wirklich runter bis in die Satzstruktur, also bis in die Art der verwendeten Nebensätze oder in die Häufung der Adjektive oder in solche Sachen. Ich finde es auch immer lustig, wenn man dann in der privilegierten Lage ist, dass man schon eine Reihe von Rezensionen hat, welche Szenen oder auch welche Wörter der Rezensent, welche dem besonders auffallen, und dann sieht man, dass eine einzige Wendung oder eine einzige Prägung taucht dann plötzlich in 3-4 Besprechungen auf und sie ist praktisch durchgegangen in so etwas Kollektives. Ja. Jedem erscheint dann das Adjektiv, zum Beispiel morgendumm, erscheint dann bemerkenswert oder erwähnenswert. Und auch das ist eigentlich eine schöne Erfahrung.
Also eigentlich so eine Art stille Postspiel auf mehreren Ebenen.
Mhm. Könnte man sagen, genau.
Mir ging eben durch den Kopf, als du dieses Beispiel mit dem Autotelefon erwähntest, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber jemand, der oder die Bilder sammelt, auf denen man, und zwar historische Bilder, Gemälde in der Regel, auf denen man unwillkürlich mit der heutigen Wahrnehmung Haltungen, Dinge auch sieht, die natürlich dann vor Jahrhunderten so nicht existiert haben können. Mhm. Also, dass beispielsweise jemand ein Smartphone in der Hand hält, eine bestimmte Wischbewegung macht oder dass eine OP-Maske da auf einmal rumliegt und von einer Figur betrachtet wird. Also ganz viel Projektion, die aber sehr stark eben auf ein körperliches Wissen rekurriert.
Mhm. Ja. Finde ich gut. Spricht mich an. Das ist eine Empfindung, die ich teilen könnte. Ja.
Du hast ja mal gesagt, das Wissen soll kommen, aber auch wieder gehen und betont, dass du darauf vertraust, dass nicht allzu viel Gewusstes dir ins Bewusstsein schießt, sondern eben die Sätze sehr stark als Motor fungieren müssen. Und ich frage mich halt, inwiefern eigentlich in diesem Schreiben, wie du es jetzt auch beschrieben hast, nicht schon selbst eigentlich ein eigenes Wissen entsteht. Also dass eben kein reproduzierbares Wissen in dem Sinne ist, dass es in irgendwelchen Enzyklopädien kodifiziert werden könnte, sondern eben eines, das vor allen Dingen aus der Praxis heraus entsteht.
Wobei, ja, was ist Lebenspraxis? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es ist natürlich, wenn man den Job macht, also wenn man schreibt, ist es auch Schreibpraxis und Lesepraxis. Und ich stehe bestimmten, ja, wie soll man sagen, Lesegebieten auch skeptisch gegenüber. Also was mich zum Beispiel immer wieder Gedanken macht, ist, welche unglaublichen Möglichkeiten der Informationszufuhr dann eine Suchmaschine oder Wikipedia bedeutet. Ja. Und ich kenne den Moment, wo ich dann zum Beispiel mir denke, soll ich jetzt wirklich bei Wikipedia nachschauen, ob es da einen Eintrag, einen Artikel gibt zu Autotelefonen? Bis jetzt schaffe ich es, in so einem Augenblick Nein zu sagen. Also auch zu mir selber. dieser glatten Rutschbahn der Recherche nicht nachzugeben. Mir ist es lieber, ich weiß oder ich stoße dann auf Wissensfragmente oder was, die schon einen längeren Durchgang durch mich gehabt haben. Ich merke es dann auch beim Schreiben, wenn ich in Gefahr bin, was ganz Frisches oder etwas, was ich erst vor kurzem über die Medien aufgenommen habe, in den Text einzubauen, dass ich dann so ein Gefühl habe, wie das ist noch zu jung, das ist irgendwie noch zu feucht. Das habe ich noch nicht lang genug im System, als dass ich es wirklich sinnfällig verwenden kann. Und dann greife ich lieber auf was Älteres, auf was Abgehangeneres oder Abgelagertes zurück, weil ich das Gefühl habe, das hält den Text auch ein Stück weit zusammen. Und deswegen bin ich auch, was die Beschreibung oder die Verwendung aktueller oder neuester Techniken angeht, eher vorsichtig. Also ich habe nichts dagegen, dass man auch über neueste Geräte und über Apps oder was weiß ich schreibt. Aber manchmal denke ich mir doch, lass die Finger davon. Die Erfahrung ist einfach noch zu jung. Und du erliegst dann einer falschen Faszination, wenn du dem nachgibst. Dann lieber das Münztelefon, das ich im Alter von, ja, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so, zum ersten Mal als eine Apparatur begriffen und erlebt habe, auch ganz sinnlich erlebt habe und auch mit dem Zauber des damals Mächtigen. Ja, also für mich jedenfalls ist es so, also wenn andere anders schreiben oder anders arbeiten, ist es natürlich völlig legitim, das zu machen.
Naja, man muss eine Form dafür finden, die sich eben nicht in der Illustration erschöpft. Darauf kommt es vielleicht an. Also, ja. Und je näher, also zeitnäher das steht oder vielleicht dem Verdacht unterliegt, dass es unmittelbare Gegenwart, allein schon diese Verführung des Wortes Unmittelbarkeit, Authentizität oder sowas verheischend, wirkt es, desto trügerischer ist es vermutlich.
Genau, und man schreibt dann vielleicht in so einem Augenblick Umständen oder Gerätschaften eine Magie zu, die sie eigentlich noch nicht haben, die sie vielleicht nie haben werden. Ja? Andererseits ist vielleicht ein Nadeldrucker mit diesem unglaublich verrückten Geräusch, das der Nadeldrucker macht. Vielleicht ist ein Nadeldrucker, wie sie ja zum Teil noch im Einsatz sind, vielleicht ist er gerade so weit, dass er reif wäre, dass man zumindest seine Klangstruktur oder was er so hörbar mechanisch noch fabriziert, dass man das heraufbeschwören könnte. Nadeldrucker, ja, gerade so an der Grenze, finde ich.
Ja, man darf es halt nicht mit Nostalgie verwechseln.
Ja, klar. Es gibt da auch, glaube ich, sowas wie eine falsche oder eine trügerische Nostalgie, wenn man nicht aufpasst. Also man muss manchmal auch zu Einfällen oder zu Assoziationen auch Nein sagen können, weil es bessere gibt, die inzwischen mehr Fleisch haben, vielleicht ein bisschen angemodert sind, aber wo sich erzählerisch dann auch viel mehr draus machen lässt.
Deswegen ist zum Beispiel der Mustang von Adi Schmuck orange.
Zum Beispiel. Deswegen ist es auch ein Mustang. Ein Auto, das, von dem Leute auch schon was gehört haben, die sich überhaupt nicht für Autos interessieren, können sie trotzdem bei diesem Pferd, das da im Kühlergrill galoppiert, wie soll man sagen, andocken oder sich dran festhalten. Schwierig, über Autos zu schreiben.
Ja, und dann auch orange. Also neulich hier in Walsrode waren spazieren an so einem Ausflugslokal vorbeigekommen, da fuhr dann ein orangefarbener Rolls Royce vor. Mit, ich glaube, Kennzeichen war Mönchengladbach. Stiegen 3 alte Menschen aus, also schon wirklich sehr alt. Und eine davon war die älteste, vermutlich so, wie ihr aus dem Wagen geholfen wurde, auch die Besitzerin des Fahrzeugs. Wow. Jedenfalls wurde sie chauffiert. Aber wirklich auch so eines der unwahrscheinlichsten Fahrzeuge, was ich mir an diesem Ort eigentlich vorstellen kann. Und so ähnlich ging es mir halt mit Adi Schmucks Auto auch.
Ja, Rolls-Royce wäre natürlich schon fast ein bisschen hochgepokert.
Ja.
Da ist dann so ein Bentley, wäre schon vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber der ist schwerer zu versinnbildlichen.
Ich versuche immer noch ein bisschen auf die Spur zu kommen, wie überhaupt, aber vielleicht jetzt eher spezieller an diesem Beispiel Bruder aller Bilder, so ein Roman entsteht. Du hast davon gesprochen, dass es eine Hommage an deinen Bruder auch darstellt. Du hast von Erinnerungsquellen auch deiner Kindheit gesprochen. Du hast von der unmittelbaren Schreibpraxis gesprochen, auch der Art und Weise, wie deine Lektorin da eingreift. Und natürlich kann ich, wenn ich das Buch lese, sagen wir mal spätestens ab dem letzten Drittel, mir vieles zusammenbuchstabieren. Vor allen Dingen, wie du zu Recht vorhin gesagt hast, wenn ich mich ein bisschen bremse, am besten vielleicht, wenn ich das Buch ein zweites Mal lese und rückwirkend sozusagen Spuren entdecke, die schon längst gelegt sind. Aber wie souverän ist eigentlich dieser Erzähler, der alle Fäden zusammenhält? Oder wie stark gegenüber ist dem der Autor, der sich den Satzläufen überlässt?
Du meinst, wer ist letzten Endes der Chef?
Ja, vielleicht. Der Endboss, ja.
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich wundere mich dann oft, wenn Träume, also die ich dann nachts habe, sich auf so Texte beziehen. Und ich wache auf und denke mir, mein Gott, du träumst direkt aus dem Roman. Und dann fällt mir oft auf, dass die Instanz, die da die Fäden zieht im Traum, ein merkwürdiges Verhältnis ja zum Humor hat. Also ich habe dann oft den Eindruck, der Traumchef macht so seine Scherze oder macht so seine Witze mit dem, was da geschrieben wird. Also wie wenn es eine Instanz gäbe, ja, wie soll man sagen, die sowas wie einen übersinnlichen Humor hat. Und das ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Also zum Beispiel Adi Schmuck, ich habe in den 80er Jahren schon mal einen längeren Text geschrieben, so eine Art Kurzroman, und da taucht auch ein Sportreporter auf. Und ich habe dann gemerkt, als ich am Bruder aller Bilder saß, wie eng diese Erinnerung an den alten Text auch mit einem Ungenügen und mit einem Scheitern verbunden war. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ich habe den Text noch handgeschrieben, aber ich habe nicht nachgeguckt, wie der Sportreporter da auftritt. Aber ich habe mir gedacht, das muss besser werden. Das muss diese Faszination, die mit dieser Variante des Prosamachens verbunden ist, in besonderer Weise gerecht wird. Ich lese auch sehr gerne den Sportteil in den überregionalen Zeitungen, auch über Sportarten, von denen ich gar nichts verstehe oder die mich gar nicht besonders interessieren, habe mich das Wie interessiert. Also wie macht das Kollege Sportreporter letzten Endes? Und das hat eine tiefe Wurzel in meine Kindheit. Einer meiner Onkel war beim damaligen Augsburger Fußballverein, dem BCA, sein Leben lang als Jugendwart und was weiß ich alles tätig. Und er schrieb unter anderem für die Zeitschrift, es gab eine eigene Zeitschrift des Vereins, er schrieb immer die Spielberichte der ersten Mannschaft. Und für mich war so ein Schlüsselerlebnis, mein Onkel kommt direkt vom Spiel mit meiner Cousine und er kommt bei uns in die Wohnküche rein und sagt, das war ein Spiel, das war ein Spiel, ihr werdet es mir nicht glauben, das war ein unglaubliches Spiel, das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Und mein Vater, der das natürlich auch schon kannte, hat dann gemeint, also komm Karl, jetzt immer mal langsam, erzähl mal, was ist passiert? Und mein Onkel erzählt dann mit Händen und Füßen, wie es dann irgendwie 4-4 ausgegangen ist. Und dann sagt er, und ich muss den Spielbericht schreiben. Wie soll ich das nur hinkriegen? Und er wusste natürlich genau, was dann passiert. Und dass mein Vater sagt, ich glaube, ich habe das Wesentliche verstanden. Und er stellt noch zwei Fragen. Und dann hat mein Vater die Küchenschublade aufgezogen, hat einen Block rausgeholt und einen Stift und hat gesagt, ich probiere es mal für dich. Und dann ging er mit Block und Stift ins Schlafzimmer meiner Eltern. Und dann saß er am Bettrand, den Block auf dem Nachtkästchen und hat nach dem mündlichen Bericht meines Onkels den Spielbericht verfasst. Und dann kam er zurück und hat gemeint, vielleicht geht's so. Und mein Onkel hat gesagt, lies mal vor, Helmut. Und mein Vater hat es dann vorgelesen und mein Onkel war total begeistert und hat gemeint, Helmut, das ist wunderbar. Das ist, als wenn du dabei gewesen wärst. Und das ist für mich ja auch die Macht der Literatur. Also der Sportreporter, und mein Onkel war ja eigentlich nur Amateursportreporter. Also er war auch auf dem Gebiet eigentlich Dilettant, aber leidenschaftlicher Dilettant. Und der Verwandler, das war eigentlich mein Vater. Und die Magie, die im Sportreporter drinsteckt, das ist eigentlich die Magie der Literatur. In einer vielleicht ein bisschen depravierten oder auch komischen Variante, die ist trotzdem ungebrochen. Und also zu jedem Sportreporter, egal wofür er schreibt, würde ich sagen, wir sind Brüder im Geiste. Also hier bei uns gibt es einen Sportreporter, der für die Regionalzeitung viel schrieb, und der sprach mich neulich an und fragte, wo unser jüngerer Sohn Renke, wo der denn jetzt eigentlich ist und so. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist in Eberswalde. Dann hat er gemeint, spielt er noch? Und ich habe gesagt, ja, der spielt jetzt gelegentlich für Turbine Eberswalde. Dann hat er gemeint, gut, sehr gut, Hauptsache er spielt noch. Weißt du, der Renke, der war bei uns in der A-Jugend, das war unser Messi. Jetzt höre ich aber auf. Bevor ich mich völlig ins Sportreportertum verrenne.
Ja, was du eben beschrieben hast, ist ja eigentlich so ein kollektives Schreiben, ne? Von deinem Vater und deinem Onkel. Vielleicht gehören auch noch ein paar Zuhörer eigentlich dazu. Und das kann man ja möglicherweise eben auch übertragen auf die Art und Weise, wie du schreibst. Auch wenn du natürlich irgendwie der Autor Georg Klein bist und der Name da darüber steht, aber es haben doch noch eine ganze Reihe anderer Leute dabei mitgeschrieben und schreiben immer noch mit. Sei es, dass sie in deinen Träumen auftauchen, in den Erinnerungen, in den erinnerten Lektüren und so weiter.
Ja, und in dieser Kollektivität liegt auch ein besonderes Glück. Natürlich auch was Humoristisches, weil es dazu führt, dass man den Autor, diesen narzisstischen Autor, ein Stück weit verliert dabei, oder dass der er wird auf die Schippe genommen, er wird vom Gesamtsystem und von denen, die mitschreiben, auf eine liebevolle Art auf die Schippe genommen. Und das hat was Anrührendes. Ich merke es auch manchmal beim Vorlesen. Also wenn eine Lesung gut läuft, dann spüre ich das aus der Anwesenheit der Zuhörer, dass sie mitschwingen und eigentlich schon im Akt des Zuhörens auch ein bisschen mitschreiben. Ich finde es auch immer gut, wenn im Publikumsgespräch nach Lesungen Gäste dann mir sagen, was ich geschrieben habe, in früheren Büchern oder auch in diesem Buch. Und sie sagen das auch mit großer Emphase. Sie haben dann geschrieben und es stimmt aber nicht ganz. Also man merkt an dem, was sie erzählen, dass der Text bereits den Durchlauf durch ihr kreatives System erlitten hat und dabei ganz merkwürdige Verschiebungen und Anreicherungen passiert sind. Finde ich aber gut. Also ich käme da nicht auf die Idee zu sagen, nee, da irren Sie sich und so, das ist in Wirklichkeit ganz anders in meinem Text, sondern ich falle dann in so ein ganz notorisches Nicken. Ja. Sie haben gut mitgeschrieben.
Du könntest es auch zunutze machen und einfach daraus gleich schon das nächste Buch generieren.
Ich kann mich erinnern an eine Lesung in Heidelberg, habe ich eine ganze Erzählung gelesen, und dann kam ein Mann meines Alters beim Signieren und hat gemeint, ja, hat ihm wieder sehr gut gefallen, aber zwei schwache Stellen seien schon drin. Und dann hat er mich auf wirklich zwei Formulierungen hingewiesen, erweiterte Metaphern, und ich musste sofort zugestehen, Sie haben vollkommen recht, das muss geändert werden. Und ich habe es noch am selben Tag im Hotel geändert und er hat in gewisser Weise mitgeschrieben. Ja? Also ich bin ihm auch heute noch dankbar für diese Hinweise.
Und die Änderungen sind dann in eine nächste Auflage reingekommen, oder?
Die Änderung ging dann in den Druck, das war ja noch nicht gedruckt.
Okay.
Nee, gedruckt ist gedruckt. Also wenn es gedruckt ist, dann ist es zu spät.
Ja. Arnold Stadler hat mir mal erzählt, dass er regelmäßig, wenn eine Taschenbuchausgabe von einem Roman herauskommt oder eine Neuauflage, dass er die Gelegenheit immer nutzt und umschreibt, Änderungen mit reinbringt, teilweise erweitert, aber auch kürzt und so.
Ja, so Geschichten habe ich auch schon gehört, aber da würde ich sagen, nee, was zu weit geht, geht zu weit. Wenn es mal ordentlich gedruckt ist, dann soll es so bleiben. Dann könnte man höchstens noch ihre echte Druckfehler, also so Buchstabentauscher oder sowas, ja, das könnte man noch rausmachen. Aber nicht mal das muss dann sein. irgendwann ist auch Schluss, es will ja noch was anderes geschrieben werden. Ich meine, die kommenden Texte, die stehen ja schon brav in der Reihe und warten, bis sie aufgerufen werden.
Ich hatte bei der Lektüre von Bruder aller Bilder immer wieder eigentlich einen Eindruck, vielleicht natürlich auch jetzt in der Kombination damit, dass ich eben auch deine anderen Bücher jetzt nochmal gelesen habe, dass das ein Buch ist, was du eigentlich schon sehr lange schreiben wolltest.
Ja, schwer zu sagen. Also wenn es ein Bruderbuch ist, und es ist auch ein Bruderbuch für mich, dann wollte ich das eigentlich schon lange schreiben. Aber es ist noch nicht das erste Mal, dass ich den Aspekt Brüderlichkeit und diesen Aspekt gemeinsame Herkunft bearbeitet habe. Also ich habe meinen Bruder auch in Roman unserer Kindheit Gestalt werden lassen, auf eine andere Art und Weise. Und es ist so eine ganz merkwürdige Mischung. Natürlich warten da Inhalte oder Formen drauf, dran zu kommen. Aber es ist dann oft auch eine Wiederkehr. Also eine Wiederkehr in verwandelter Gestalt. Und wenn ich selber beim Schreiben merke, ich mache was, was ich schon mal gemacht habe, erschrecke ich natürlich. Ja? Denn diese Wiederkehr hat auch so ein bisschen was Gruseliges. Und das Einzige, was einen dann rettet, ist, dass man sagt, es ist in verwandelter Gestalt. Und in dieser Verwandlung, in dieser neuen Gestaltwerdung, in der Verschiebung liegt dann auch die Legitimation. Also man darf natürlich zwei- oder dreimal über dasselbe schreiben, aber es muss dann wirklich, neu ist auch so ein komisches Wort, nicht neu, aber zumindest unter einer formalen Verwandlungsanstrengung passieren. Dann ist es auch als Text legitimiert.
In der nächsten Folge von Theorien der Literatur spreche ich mit Olga Grasnova über die Macht der Mehrsprachigkeit.